Ich habe immer schon davon geträumt und wollte das schon immer mal machen. Und irgendwann hatte dann meine Frau eine Aufnahme gemacht auf ihrem Handy und hat gesagt, was brauchst du, um nach Ungarn auszuwandern, monatlich mindestens an Kapital, also an Einkommen? Dann habe ich ihr das gesagt und dann sagte sie, wenn du das verdienst, würdest du dann auswandern? Ich sage, ja. Gut, sagt sie, in einem Jahr spiele ich dir das vor. Und ein Jahr später in der Küche hat sie mir das tatsächlich vorgespielt und gesagt, so, mein Lieber, also hör auf zu jammern. Oder geh mit mir dahin und versuch, ob du das wirklich realisieren kannst.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Eine der beliebtesten Folgen hier im Podcast ist die Ungarn-Folge. Und lange habe ich nach einem zweiten Auswanderer oder einer zweiten Auswanderin in Ungarn gesucht. Und heute ist es endlich soweit. Es geht dieses Mal allerdings nicht an den Balaton, sondern in ein kleines Dorf in der Nähe der rumänischen Grenze. Lass dich überraschen. Damit willkommen zurück. Ich bin Nicolas Kreuter und bei uns in Irland genießen wir inzwischen nach einem sehr nassen Winter dann doch jetzt das schöne Frühlingswetter. Wenn ich bei mir aus dem Fenster schaue, dann ist das wirklich der Wahnsinn. Hier im Garten blüht alles ganz bunt, der Rasen wächst und wächst, da muss ich jede Woche mähen. Und wir renovieren und verschönern hier immer mal wieder was. Als letztes haben wir einen Notstromgenerator eingebaut, weil wir hier öfters Stromausfälle hatten. Und gerade bei Unwettern passiert das immer mal wieder. Wer also bei uns im Gasthaus zukünftig übernachtet, muss sich keine Sorgen machen. Der Strom ist immer da. Falls du ein paar entspannte Tage zwischen den grünen Hügeln Irlands nicht weit vom Meer verbringen willst, unser Gasthaus hat noch ein paar freie Daten für dich. Alle Infos dazu gibt's auf meiner Webseite der auswandererpodcast.com.
Mein Podcast.
Immer mehr Deutsche wandern nach Ungarn aus. Gerade die Zahl der Rentner, die in Ungarn eine neue Heimat suchen, explodiert förmlich, was natürlich auch an den günstigeren Lebenshaltungskosten dort liegt. Viele Auswanderer leben direkt am Balaton, aber das Land hat mehr zu bieten als nur den Plattensee und Gulasch. Der Binnenstaat in Mitteleuropa hat knapp 10 Millionen Einwohner und ich finde mit Budapest eine der schönsten Metropolen Europas. Und wer wirklich baden will, der sollte nicht an den Balaton, sondern in die zahlreichen Thermal- und Heilbäder. Dazu gibt es viele Nationalparks, Berglandschaften, kleine historische Städte und vor allen Dingen sehr gastfreundliche Menschen. Wie ist es aber, wenn man dort lebt? Das bespreche ich jetzt mit meinem heutigen Podcast. Das ist Mike Uhlich. Er ist im Frühjahr 2021 mit seiner Frau nach Ungarn ausgewandert und musste dafür einige Opfer erbringen. Nicht nur privater Natur, sondern auch beruflich. Heute lebt er seinen Traum im eigenen Haus und großen Grundstück mitten in der Natur und unterrichtet remote im IT-Projektmanagement. Wie Mike zuerst auf Probe nach Ungarn ausgewandert ist, wie günstig das Leben dort wirklich ist und was sein schönster Moment mit zwei Hunden zu tun hat, das hörst du jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Mike.
Hallo Nicolas.
Mike, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, auf dem Dorf, was siehst du da aktuell?
Also aktuell sehe ich die Osterdekoration meiner Frau, die mehr oder weniger den gesamten Ausblick damit verstellt hat. Ist jetzt nicht schlimm, aber wenn ich dann daran vorbeischaue, dann sehe ich ein Haus, was gerade umgebaut wird, weil hier eine neue Arztpraxis herkommt. Und wenn ich mich jetzt tatsächlich aufringen würde, aufzustehen, würde ich die Grenze zu Rumänien sehen.
Ja, du bist nämlich ganz nah an der Grenze zu Rumänien. In der Nähe ist auch die Stadt Gyula. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
Ja, fast. Also das Ungarische hat ja mehr Buchstaben als wir im Alphabet. Das G und das Y ist dort ein Buchstabe, das ist Gyula. Also Gyula.
Gyula, ja. Okay. Das Dorf eben, in dem du lebst, hat 1000 Einwohner. Ja. Also wie muss ich mir das vorstellen? Bist du da richtig so in der Pampa auf Deutsch gesagt oder wie ist das?
Also die Pampa hat eine Apotheke, 3 Einkaufsläden, mittlerweile 2 Ärztepraxen, eine Post, ein Sportplatz. Also so schlimm ist es nicht. Die Dorfgemeinschaft ist hier relativ eng, habe ich gemerkt. Das ist also wirklich ein Dorfleben auch hier. Zumal die Ungarn eine interessante Kultur haben auf den Dörfern. Das nennt sich Dorffest übersetzt, Folunop, das heißt, das ist der Dorftag. Und dort treffen sich dann nicht nur die Einwohner des Dorfes, dort werden immer Bands bekannte Bands eben einfach tatsächlich geholt, werden bezahlt vom Bürgermeister und dann gibt es einfach ein Wochenende kostenfreie Megaparty.
Oh.
Im Nachbardorf war zum Beispiel jetzt Dr. Alban ist gekommen, also da kommen auch schon mal, ja, und Bonnie M., die ehemalige Sängerin von Bonnie M., die hauen richtig hier auf die Trommel, wenn sowas geht, die wollen sich alle übertreffen.
Okay, also wir sprechen da gleich noch über dieses Dorfleben. Ich habe nur noch vorab eine Frage, damit jetzt auch nicht so eine falsche Vorstellung auch so im Kopf ist. Reden wir auch, weil wir häufig eben gerade auch Rumänien, Ungarn so über dieses Stadt-Land-Gefälle. Ist es auf dem Land noch so ein bisschen wie in den 80er, 90er Jahren? Also ich meine, wenn ich jetzt Bonnie M. und Dr. Alban höre, denke ich ja. Oder wie beurteilst du so den Lebensstandard?
Also ich habe es nicht im Vorfeld dir mitgeteilt, aber dass du die 80er ansprichst, ist korrekt. Ich habe einmal gesagt, dass ich mich fühle wie in den 80ern hier. Das ist tatsächlich eine Zeitreise teilweise. Das Land- oder Dorf- und Stadtgefälle ist da, ganz klar. Und wenn ich jetzt in der nächstgrößeren Stadt Djula bin, da habe ich eine touristisch geformte Stadt. Da ist ein ganz anderes Leben. Die Straßen sind besser, die Häuser sehen anders aus. Fahre ich eine Stunde weiter nach Debrecen, zweitgrößte Stadt von Ungarn, mit meinem Flughafen. Das ist eine Großstadt. Da gibt es Einkaufszentren, da kannst du auch eben nach Frankfurt fahren und sagen, hey, ich bin in der Großstadt. Aber das Dorf ist hier schon ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden in der Entwicklung.
Ja, um zu verstehen, was dich motiviert hat, nach Ungarn auszuwandern, müssen wir erst einmal zurück ins Jahr 2014. Denn ich glaube, da wurde ja so ein Samen quasi gepflanzt. Was ist da passiert?
2014 hatte ich gerade ein IT-Projekt am Laufen. Ich war Single und habe im Internet eine junge Dame kennengelernt, die ich angeschrieben habe, die mir dann auf Ungarisch zurückgeschrieben hat, dass sie Ungarin sei. Und eben meine Sprache nicht verstehen würde, worauf ich gedacht habe, dann okay, alles klar, dann erst recht. Und habe mich mit ihr getroffen und ja, und seitdem ist sie also tatsächlich an meiner Seite. Und sie ist Ungarin und wir sind seit 2014 regelmäßig nach Ungarn gefahren, haben dort die Urlaube verbracht. Ich habe dort ihre Familie kennengelernt. Sie ist am Balaton geboren, in Siófok. Dort lebt auch die komplette Familie, dort hatte sie auch noch ein Haus oder hat es immer noch. Und dort habe ich einfach Ungarn das erste Mal kennengelernt, so in den letzten 10 Jahren mehrfach.
Das heißt aber, sie ist erstmal nach Deutschland gezogen zu dir?
Nein, sie ist nach Deutschland gezogen, ist aus Ungarn eben weggegangen, ist ausgewandert nach Deutschland. Ja. Dort hat sie dann mich kennengelernt und ich habe nach ein paar Jahren dann einfach sie wieder zurück in ihr Land gezogen. Ja. Wo muss man ganz vorsichtig ausdrücken. Ihre Erwartungen von Deutschland haben sich nicht mit dem Bild gedeckt, tatsächlich, was sie dann vor Ort hatte.
Ja. Okay, interessant, weil es hörte sich gerade an wie bei Monopoly, zurück auf Start.
Ein bisschen, zurück auf Start, ja. Ein bisschen auch hinter den Staaten. Sie hatte eben tatsächlich ja sich einiges vorgenommen, eben Ungarn zu verlassen. Zu dem Zeitpunkt war das also auch wirklich, glaube ich, ein guter Grund. Da war eben hier eine hohe Fluktuation in den Dörfern. Also die Dörfer sind ausgestorben, die Jobs sind verloren gegangen, das Preisniveau ist runtergegangen. Es war hier keine gute Zeit in der Zeit.
Ja, die zweite Zäsur oder quasi eben der zweite Punkt, der dich da motiviert hat, dahin auszuwandern, hat ja mit den Lockdowns in Deutschland zu tun. Du hast es vorhin gerade gesagt, ihr seid ja öfters eben dann auch an den Balaton gereist. Habt euch dann in der Lockdown-Zeit entschieden, wir verlassen jetzt erstmal Deutschland, wir ziehen mal vorübergehend an den Balaton. Ist das eine Entscheidung, die quasi eben nur aus dieser Situation heraus entstanden ist oder weil du vorher auch schon dachtest, eigentlich gefällt mir das Leben da jetzt unabhängig von der Corona-Politik und so weiter auch generell besser in Ungarn?
Mir gefiel das Leben generell besser. Mir gefiel die Entspanntheit und auch die Natur um den Balaton herum. Genauso wie auf Mallorca. Ich kann in den Ballermann gehen oder ins Hinterland. Ich kann mich am Balaton selbst eben aufhalten oder eben ich gehe 20 Kilometer einfach ins Hinterland und erlebe das echte Ungarn. Und das hat natürlich ein bisschen gewirkt. Und ich habe immer schon davon geträumt und wollte das schon immer mal machen. Und irgendwann hatte dann meine Frau eine Aufnahme gemacht auf ihrem Handy und hat gesagt, was brauchst du, um nach Ungarn auszuwandern, monatlich mindestens an Kapital, also an Einkommen? Dann habe ich ihr das gesagt und dann sagte sie, wenn du das verdienst, würdest du dann auswandern? Ich sage, ja, Gut, sagt sie, in einem Jahr spiele ich dir das vor. Und ein Jahr später in der Küche hat sie mir tatsächlich, das war kurz vor den Lockdowns, hat sie mir das tatsächlich vorgespielt, gesagt, so, mein Lieber, also hör auf zu jammern oder geh mit mir dahin und versuch, ob du das wirklich realisieren kannst.
Also sie hat dich ja dann quasi mit zurückgenommen dann, ne?
Ja, ja.
Okay.
Stimmt, eigentlich, ich wollte und sie hat den Weg geebnet, indem sie mich einfach motiviert hat dazu auch.
Ja, du hast mir im Vorgespräch beziehungsweise in der E-Mail, die du mir geschickt hattest, auch dann geschrieben, ihr seid quasi auf Probe erstmal ausgewandert für ein halbes Jahr eben an dem Balaton, um zu gucken, eben wie funktioniert das. Wie hat es denn funktioniert?
Wir sind auf Probe ausgewandert nach Balaton Maria Fürdö. Das ist in der Nähe von Geofog, mehr oder weniger direkt am Balaton. Und wir haben dort ein Haus gemietet. Das hatten wir für 250 Euro warm bekommen. War ein bisschen teurer, weil es eben am Balaton liegt direkt. Und haben uns gesagt, Mensch, bei den derzeitigen Energiepreisen und bei den sonstigen Lebenshaltungskosten würde es sich tatsächlich lohnen, die Zeit am Balaton zu verbringen, um dort dann entsprechend mal das Leben zu erfahren, wie das wirklich so ist und wie das alles läuft. Und ja, haben das ein halbes Jahr ausprobiert und waren überzeugt davon, es klappt, trotz aller Probleme, die mit der Auswanderung immer natürlich kommen. Herausforderung, ich will es mal Herausforderung sagen. Trotz aller Herausforderungen hat es vernünftig geklappt und dann sind wir einfach da geblieben.
Zwei Punkte möchte ich noch kurz ansprechen. Der eine Punkt ist, du hast eine Tochter, die weiter in Deutschland lebt. Wie schwer oder, also leicht wird dir das nicht gefallen sein, aber eben wie schwer fällt dann die Entscheidung, eben zu sagen, ich wandere aus?
Meine Tochter ist mittlerweile in einem Alter, in dem sie ihr Leben führt, klar. Ich vermisse meine Tochter und ich denke auch, dass sie mich vermisst. Aber am Ende ist es schwierig zu sagen, ich kann nicht die nächsten 10 Jahre bleiben, um eine Verbindung aufzubauen, sondern dann müssen wir einfach versuchen, das Beste draus zu machen, sie so oft wie möglich nach Budapest einzuladen. Dort treffen wir uns ganz gerne. Ja. Das ist für sie auch ein Erlebnis. Ich war letztens auch wieder in Norddeutschland, bin ich hier hingeflogen. Wir sehen uns nicht mehr so oft, aber das tat weh. Also das ist wirklich das Schwierigste, wenn du dann so diese Entscheidung treffen musst, dass du dich dann eben von der Familie und besonders eben von der eigenen Tochter dann entfernst.
Der zweite Punkt, auf den ich noch kurz eingehen möchte, ist der berufliche. Du hast deinen Kunden Bescheid gesagt, dass du nach Ungarn gehst, also dass du dahin auswanderst. Was ist dann passiert mit den Kunden, denen du das gesagt hast?
Also die Hälfte von den Kunden ist abgesprungen.
Einfach so, sofort?
Einfach so, einfach so. Also einer hat klar gesagt, was willst du in dem Land? Und wurde sofort politisch die Diskussion. Und ich habe dann gesagt, das hat nichts mit meiner Entscheidung zu tun, hier zu leben. Ich bin nicht wegen der Politik ausgewandert und auch nicht wegen der anderen Politik eingewandert. Das ist einfach nur ein Begleitumstand. Ja, das war für den in seiner Vision, seiner Strategie der Firma einfach nicht vereinbar. Das war okay, muss ich mitleben. Dann hatten einige Angst wegen des Datenschutzes, weil ich ja auch eben tatsächlich als Partner hier sehr, sehr viele Daten speichere. Da konnte ich 10-mal sagen, dass Ungarn wirklich in der EU ist und auch der DSGVO unterliegt. Zieht nicht bei jedem. Und die andere Hälfte hat gesagt, ja, alles klar, prima, kein Problem.
Ja, also vor allen Dingen, ich denke, du arbeitest eben im Bereich IT-Projektmanagement und wo man sich ja irgendwie schon fragt, was spielt das jetzt eigentlich für eine Rolle? Eigentlich, ja, wo der sitzt, aber offenbar ist das dann auch so eine emotionale Geschichte dann gewesen, ne?
Es ist auch emotional, aber ich kann das auch verstehen. Die meisten Projektmanagement-Kurse werden über bestimmte Verdingungsunterlagen finanziert. Und diese Verdingungsunterlagen bei den Ausschreibungen haben bestimmte Normen. Und eine davon heißt eben DSGVO. Das bedeutet also, dass ich tatsächlich nicht als digitale Nomade jetzt nach Südkorea auswandere oder in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Dubai oder wo auch immer hingehe und dort locker unterrichten darf. Das geht nicht. Also es gibt einfach Unterlagen und Bestimmungen, die das verhindern.
Was hat sich sonst jetzt noch verändert bei dir gerade eben? Ich glaube auch beruflich so, dass du ziemlich kürzer getreten bist oder zumindest dich eben ja auch verändert hast. Also nicht mehr ständig unterwegs, irgendwie 24/7 erreichbar, sondern glaube ich jetzt noch zwischen 9 und 13 Uhr arbeitest, soweit ich weiß. Also es hat sich ja auch mit der Auswanderung eben so einiges auch in dem Bereich verändert, ne?
Da hat sich einiges verändert. Ich bin wirklich 24/7 unterwegs gewesen, von Nord bis Süd, mehr oder weniger. Ich habe Projekte in Norwegen gehabt, in München, in Flensburg oder in Finsterwalde. Keine Ahnung, wie die alle hießen, so die Ört. Und bin wirklich sehr, sehr viel unterwegs gewesen. Ich war eben teilweise auch oft eben auf irgendwelchen Flughäfen, in irgendwelchen Hotels unterwegs. Aber tatsächlich, das hat sich geändert, weil ich hier eben durch die neuen Lebenshaltungskosten und die ganzen anderen Verbindlichkeiten gemerkt habe, dass das Leben hier erheblich günstiger ist, was die Lebenshaltungskosten angeht, was die Steuern angeht.
Auch.
Das ist okay. das auch. Ich habe hier eine Art, es ist wie eine GmbH, es nennt sich nur KfD, die habe ich hier gegründet. Ich habe eine Tax Flat, das heißt also, ich habe einen festen Steuersatz, es gibt keine Progression. Und ich zahle 9% Steuern.
Okay, ich glaube, Dubai hat auch 9%.
Also als Firma. Und das ist ein Unterschied, der macht sich natürlich bemerkbar. Und wenn du dann noch die niedrigen Lebenshaltungskosten und die Hauspreise, wenn du ein Haus kaufst oder ne, wenn du ein Haus mietest, 250 Euro, wenn du das dann noch alles mit einkalkulierst und die ganzen Kosten summierst, dann merkst du, dass du tatsächlich einen halben Tag arbeitest und am Ende des Monats mehr übrig hast.
Ja, also zu den Lebenshaltungskosten kommen wir gleich noch. War das aber auch der Grund, warum ihr dann vom Balaton aufs Dorf gezogen seid, weil der Balaton doch etwas teurer ist? Weil ihr habt ja ein Haus gekauft, glaube ich sogar auch auf dem Dorf mehrere Häuser gekauft, die ihr jetzt umbaut und dann vermieten wollt. Oder was war denn der Grund? Weil die meisten eben ziehen ja direkt an den Balaton.
Ja, vielleicht war das der Grund, weil die meisten an den Balaton ziehen. Also wenn Mallorca damals als zusätzliches Bundesland von Deutschland gezählt wurde, ist der Balaton das nächste gewesen. Also es ist schon.
Ist das so, ja?
Ja, es ist schon merkbar. Es ist wirklich Touri merkbar. Das ist 8 Monate Leben, 4 Monate musst du in die nächste Stadt, um einzukaufen, weil alles dicht macht. Da werden wirklich die Bürgersteige hochgeklappt. Im Balaton Maria Föde, wunderschöner Ort, davon ganz abgesehen. Aber dort gab es eine 650 oder 600, sag ich mal 600 bis 700 Einwohner. Insgesamt haben vielleicht davon 100 bis 200 dauerhaft dort gelebt. Und davon vielleicht die Hälfte Ungarn. Das war schon wirklich sehr touristisch. Und dann sind die Preise einfach dort exorbitant gestiegen in den letzten Jahren. Wir hatten bei unseren ersten Besuchen in Chiofok ein Haus gefunden, das sollte 10.000 bis 15.000 Euro kosten in Chiofok. Haben damals, warum auch immer, gesagt, Mensch, da gucken wir mal weiter, haben nicht zugeschlagen. Und dieses Haus wird heute so mit 70.000, 80.000 gehandelt. Das sind schon wirklich extreme Unterschiede. Teilweise ist auch der Unterschied, das ist statistisch hier in Ungarn so, zwischen den Hauspreisen, zwischen dörflicher und städtischer Preisentwicklung um über 1000% sind die Unterschiede hier. Das ist merkbar. Und wir haben dann eben gesucht, was wir bar bezahlen können, was wir so kaufen können und haben gesagt, wir gucken jetzt mal in ganz Ungarn. Wir waren in diesen ersten Monaten, ein halbes Jahr, 7, 8 Monate in der Sommersaison vielleicht 5 oder 6 Mal am Balaton, obwohl wir da gelebt haben. Und haben dann eben tatsächlich hier ein Haus gefunden. Das wurde angeboten. Wir haben uns das angeschaut, sind durchgegangen, haben uns beide angeschaut. Wir hatten so eine Art Geheimsprache. Wenn einer von uns beiden sagt, Mensch, hier könnten doch mal ein paar Boxer rumlaufen, dann heißt das, ich will es unbedingt kaufen, ohne jetzt dem Makler zu zeigen, dass wir nicht verhandeln müssen. Und da waren wir uns gleich einig, das ist genau das Haus, was wir haben wollen. Und dann verlassen wir den Balaton und sind aufs Dorf gegangen und haben uns dann gesagt, wenn es nicht klappt, dann ziehen wir hier wieder weg. Punkt. Und es hat geklappt.
Und das war jetzt auch so ein 10.000-Euro-Haus oder was war das dann?
Also das Haus, was wir gekauft haben, das gehörte einem alten Lehrer-Ehepaar. Das hat 9.600, 9.700 Euro umgerechnet gekostet, hat 120, 130 ungefähr bis 140 Quadratmeter Wohnfläche. Das nimmt man hier nicht so genau, das wird hier nicht gezählt, steht noch nirgendwo. Das Grundstück liegt ungefähr bei 4.000 Quadratmeter, auch das weiß man nicht so genau. Und
können auch nur 400 sein. Nee, das würdest du sehen.
Das würden wir schon merken, genau. Also es ist so groß, dass wir die Hälfte einfach abgezäunt haben und den Bauern gesagt haben, wenn du Mais anbauen willst, nimm das. Wir haben gar keine Zeit, das zu bewirtschaften. Also das haben wir einfach tatsächlich einfach abgegeben, weil wir es nicht nutzen könnten. Und das haben wir jetzt erst dieses Jahr wieder zurückgenommen, weil wir jetzt hier dort eben Obstbäume anbauen wollen.
Aber sag mal, in welchem Zustand sind denn diese Häuser? Also ist das alles so, wo du sagst, okay, da müssen wir einmal komplett renovieren oder da müssen wir auch nochmal richtig Geld in die Hand nehmen, so dass wir quasi so einen Standard haben, in Anführungsstrichen, den wir gewohnt sind?
Ja, also das ist ein gutes Beispiel oder das ist ein guter Begriff, den du nutzt, Standard. Ja, was ist ein Standard? Wenn du in so ein Haus gehst und du wunderst dich, warum die Wände so dick sind und du erfährst dann, dass das Lehmbausteine sind, dann bekommst du natürlich erstmal einen Kulturschock und denkst so, nee, also eine Lehmhütte wollte ich jetzt nicht kaufen. Und dann habe ich mich über den Baustoff Lehm informiert. Habe ich einen Podcast damals übrigens gehört, um mich da reinzudenken. Und das war eine Deutsche, die mit Lehm baut und die hat gesagt, es ist der beste Baustoff, den es überhaupt gibt.
Ja. Atmungsaktiv, ne?
Atmungsaktiv, im Winter warm, im Sommer kühl. Wenn der nass wird, dann trocknet der automatisch aus. Du hast ein super Klima. In Deutschland werden die Böden, da wird der Lehm aus dem Boden geholt, um dort Beton reinzugießen und der Lehm wird weggekippt. Das ist das Material, was ich dafür auch nehmen könnte. Ich brauche gar nichts dafür. Und habe mich dann ein bisschen tatsächlich darauf eingestellt und habe gesagt, okay, alles klar, das nehme ich jetzt mal an so. Und dann habe ich schnell entdeckt, dass tatsächlich der Riss in der Wand, der bei Lehm öfter mal passiert, weil es ein aktiver, lebendiger Stoff ist, dass der einfach dazugehört und man sieht, das Haus lebt, das Haus atmet. Und das ist eine Frage, da muss man seinen Standard entsprechend korrigieren. Dafür gibt es aber hier keine Standard-Schimmelecken, wie in anderen Gegenden, wo man sagt, das ist nach dem Standard gebaut. Na, also das kennst du hier gar nicht. So eine schimmelige Ecke über dem Fenster. Nee. Und ja, wir mussten natürlich ein bisschen revieren, man musste im Bad was tun, man musste hier ein bisschen was da und da ein bisschen. Wir werden jetzt auch hier eine neue Tür einsetzen im Eingangsbereich. Am Dach wurden ein, zwei Stellen ausgebessert. Also wir haben schon noch ein bisschen Geld reingesteckt, aber also insgesamt mit allen Sachen sind wir trotzdem vielleicht bei 14, 15 geblieben. Das hielt sich in Grenzen.
Okay, wow. Und es regnet nicht rein und es ist auch nicht so, dass irgendwie es durch alle Ritzen zieht im Winter oder so.
Nur durch die vordere Eingangstür, weil die den Sturm kaputt gemacht hat und deswegen kriegen wir dort eine neue Tür. Aber also nein, also es regnet nicht rein, auch nicht durch alle Ritzen. Und wir haben jetzt zum Beispiel noch ein anderes Haus, das hatten wir in der Zwangsversteigerung hier im Dorf zufällig erworben. Da haben wir 2.700 Euro bezahlt mit 6.000 Quadratmeter Grundstück und 100 Quadratmeter Fläche. Das wird gerade grundsaniert, ja. Komplett. Und dann legst du natürlich nochmal 20.000 Euro rein in so eine Renovierung mit dem Team. Die sind gerade am Arbeiten parallel. Aber dann hast du trotzdem für 25.000 Euro, hast du einfach ein ganz cooles Haus gekauft. Und das ist hier eine Sache, ja. Die lohnt sich. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage. Nachher wollen die Miete kürzen. Aber
ich denke nur gerade, ich glaube, in Berlin kriegst du dafür einen Parkplatz. Aber ohne Dach, weißt du, so ja, offen.
Ja, tatsächlich.
Also krass.
Also das ist, und hier wird noch per Handschlag gekauft. Es reicht ein Anwalt, der das bestätigt. Mhm. Oft wird bar bezahlt. Das ist hier nicht so dramatisch mit dem Hauskauf.
Kommen wir noch so zu der Anfangszeit so ein bisschen zurück. Was ist dir schwer gefallen am Anfang in Ungarn? Ich habe auch noch gar nicht gefragt, wieso dein Ungarisch ist. Oder du hast jetzt gerade eben schon so ein bisschen erzählt von der Umstellung eben so vom Haus, ne? Plötzlich Lehmbauten und alles so eben halt ein bisschen anders gehandhabt, als du das vorher gewohnt warst. Was waren aber so die Dinge, die dir schwer gefallen sind?
Schwer gefallen ist mir die handwerkliche Einstellung von Profis. Wenn wir ein Haus kaufen und nach 3 Monaten die Sicherung brennt und wir dann herausgefunden haben, dass die Vorbesitzer die Hauptsicherung mit Kupferdraht umwickelt haben, weil sie keine Lust hatten, eine neue Sicherung zu kaufen, damit dauerhaft funktioniert. Oh. Und dann die Stromfirma, die den Strom liefert, einen Profi geschickt hat und der das dann aufgemacht hat, die Stelle gefunden hat, warum es eben angefangen hat zu rauchen, das zugemacht, reingestopft hat und gesagt hat, das muss gemacht werden. Und habe ich gefragt, ja wann denn? Ja, ich komme nächstes Jahr im Frühjahr nochmal vorbei. Ja, das hat gebrannt. Dann sagt er, da machen Sie sich mal keine Sorgen, das hält schon. Also, da musst du mit leben. Ne? Das war wirklich schwierig, diese Einstellung.
Ist ja nicht sein Haus.
Ja, stimmt. Das ist. Oder jetzt bei der einen Sanierung von dem einen Haus, das sind so Sachen, die haben das alte Badezimmer rausgekloppt, das war ja auch so abgemacht, klar, eine alte Wand rausgehauen und draußen auf dem Grundstück hast du keinen Müll. Und weil sie in einem anderen Zimmer, da war der Boden ausgehoben worden, weil wir ein neues Fundament brauchten, da haben die das alles reingeworfen, da brauchen sie weniger Beton. Also, da musst du schon mit umgehen können. Das ist anders. Aber es hält, es funktioniert ja.
Und wie verständigst du dich?
Über meine Frau.
Okay, also wie gut sprichst du Ungarisch?
Meine Frau will mich immer aufbauen und sagt, ich spreche gut Ungarisch. Ich verstehe Ungarisch, wir schauen auch ungarische Filme. Das ist nicht das Problem. Aber
du hörst Podcasts währenddessen, oder was?
Genau, richtig. Ich habe Schwierigkeiten, mich wirklich zu artikulieren, weil die ungarische Grammatik die absolute Hölle ist. Der Papst, als er hier war, soll ja gesagt haben, Ungarisch sei eine himmlische Sprache. Aha. Und dann wurde er gefragt, warum himmlisch? Dann sagte er, ja, weil er einfach in den Himmel kommen muss, dann hat er genug Zeit, sie zu lernen. Oh. Und das ist tatsächlich so, wir haben 4 Fälle mit unserem Nominativ, Dativ, Akkusativ, Genitiv und die Ungarn haben 26 davon. Mhm. Und die beruhigen mich dann immer und sagen, ja, wir benutzen aber nur 19. und Verben haben 2 verschiedene Formen, wie du ein Verb einfach konjugierst, je nachdem, ob du ein direktes oder eben nicht direktes Objekt im Satz hast, musst du das Verb anders konjugieren. Es ist die Hölle. Aber ich kann mich verständigen, ich schaffe das schon und ich verstehe die Ungarn, wenn sie nicht zu schnell reden. Ja. Ich spreche Ungarisch normal, sodass ich mich verständigen kann, aber ich würde mein Ungarisch jetzt noch nicht mal auf B1-Niveau einstufen. Ich kann kommunizieren, ich lerne viel, aber dadurch, dass ich jeden Tag auf Deutsch unterrichte oder auf Englisch, je nachdem, ist das natürlich schwierig, sich an die Sprache wirklich täglich zu gewöhnen. Das haben andere, die wirklich jeden Tag da mit ihren Nachbarn sprechen müssen, einfacher. Und meine Frau spricht so gut Deutsch. Was soll ich da machen?
Aber also du bist jetzt alleine unterwegs, ohne deine Frau. Wie begegnet dir die Menschen? Ist das auch so ein bisschen, dass sie denken, oh, jetzt kommt hier schon der nächste Ausländer? Also wahrscheinlich am Balaton noch ein bisschen anders als jetzt auf dem Dorf. Oder wie ist so die Erfahrung, die du gemacht hast, wenn man da eben als Ausländer oder als Deutscher hinkommt?
Zuckersüß. Die Kinder laufen, die haben ja Deutsch in der Schule, hier gibt es auch eine Schule auf dem Dorf. Die Kinder laufen am Grundstück vorbei und wenn sie mich sehen, sagen sie, guten Tag, fangen an zu lachen und rennen weg. Dann, wenn ich einkaufe, dann guckt sie mich an und spricht ganz langsam mit mir. Und wenn ich den Raum verlasse, sagen sie, auf Wiedersehen und freuen sich, dass sie ein deutsches Wort bilden. Und sie bemühen sich tatsächlich, mir zuzuhören. Es ist manchmal nicht ganz so einfach, aber alle stellen sich komplett darauf ein. Als wir hierher gezogen waren, hatten wir eine Stunde mit dem Bürgermeister geredet, der mich hochoffiziell als ersten Deutschen in diesem Dorf begrüßt hat. Ich war die große Ausnahme.
Ja. Du bist ins goldene Buch des Dorfes eingetragen.
Oder? Aber sowas von.
Okay.
Also jeder weiß hier tatsächlich, das ist der Deutsche. So, aber es gibt hier weder Neid noch Abneigung, weil ich eben aus einem anderen Land komme. Das gibt es hier nicht oder ich habe es nicht gespürt. Das mag es auch geben, natürlich. Aber eben, ich spüre es nicht, ich merke nichts davon. Und ich werde wirklich sehr, sehr höflich begrüßt. Und die Jugendlichen und Kinder sowieso, die sagen alle Chocolom. Das ist die Ehrerbietung einer älteren Person gegenüber, heißt relativ frei übersetzt, küsst die Hand. Da merkt man die K&K-Monarchie. Und wenn sie das nicht sagen würden, würden sie auch einen hinter die Ohren kriegen von ihren Eltern. Also sie müssen ältere Leute und Leute, die sie respektieren, müssen sie mit Chocolom begrüßen, küsst die Hand. Und das höre ich tatsächlich immer. Also ich bin hier tatsächlich so, wie ich bin, aufgenommen worden. Mhm. Und sie kümmern sich sehr rührend um mich. Meine Frau ist jetzt Oma geworden, wieder zum zweiten Mal, war in Deutschland. Ich war hier 14 Tage alleine, worauf sich die Frauen des Dorfes alle Sorgen gemacht haben. und ich jeden Tag warmes Essen bekommen habe.
Echt? Das ist ja praktisch.
Ja.
Seitdem sagst du immer, ja, meine Frau ist wieder in Deutschland. Ach, genau. 2 Monate mindestens.
Die haben sich dann aufgeteilt, damit ich wirklich Essen bekomme und nicht verhungere.
Das ist ja nett. Gibt es denn etwas, was die Ungarn gar nicht mögen oder wo man sich so ins Fettnäpfchen setzt, wenn man eben da lebt als Zuwanderer?
Wenn ich Deutsch spreche und erwarte, dass sie die deutsche Sprache verstehen. Wenn ich, weil ich einfach aus einer höheren Einkommensklasse komme, das spüren lasse. Und wenn ich ihren König beleidige. Ansonsten ist das hier relativ entspannt. Also etwas gegen die ungarische Geschichte hier zu sagen als Ausländer, kommt gar nicht gut. Und sie haben ihre eigene Meinung über ihre Regierung. Das machen sie und das diskutieren sie auch heiß und innig. Aber bitte nicht von Ausländern. Und das, da haben wir uns einfach rauszuhalten. Und die zweite Sache ist, da musste ich mich dran gewöhnen. Ich habe am Anfang, war ich sehr locker mit dem Trinkgeld, mit dem Geld allgemein. Und dann sagte ich, meine Frau, sei vorsichtig, gib normales Trinkgeld. Was du da machst, du kannst nicht beim Kaffee, der 60 Pfennig kostet, also Cent kostet oder 80 Cent kostet, du kannst nicht 2 Euro geben.
Ja, klar.
Warum nicht? Das ist doch nicht, ja, nein, das geht nicht. Das ist arrogant, sagt sie. Das kommt nicht gut. Das kommt so, hier, nimm. Und auch die Stundenlöhne, die wir hier den Handwerkern zahlen, wir zahlen am oberen Limit, das ist ganz klar. Also wir zahlen hier, wir verhandeln nicht den Preis. Die bekommen das, was sie wollen. Und die sollen sich einen guten Preis ausdenken. Aber es ist natürlich deutlich unter den Stundenlöhnen, die wir kennen. Und auch dort kann ich nicht einfach sagen, hey, ist so wenig, du kriegst das Doppelte. Das würde arrogant rüberkommen. Das mögen sie nicht. Dann wäre das so nach dem Motto hier, wenn irgendwie ein Geist mit seinem Hubschrauber kommt und dir 100 Euro hinwirft und sagt, mach mal. Und dann will man auch sagen, nee, behalt dein Geld. Mhm. So.
Weil wir jetzt, also wir kreisen auch teilweise immer wieder so um das Thema Geld. Ich wollte es jetzt nur noch einmal ansprechen noch, weil wir jetzt eben zwar über Immobilien auch gesprochen haben, aber so generell, wenn du jetzt einkaufen gehst, wenn du im Restaurant, eben du hast das gerade beim Café auch als Beispiel genannt, vorhin auch Steuern und so weiter, ist das einfach ein Bruchteil von dem, was du auch in Deutschland zahlst, oder sind Produkte eben, wenn du sie jetzt kaufst im Supermarkt, dann gewisse auch doch ähnlich teuer wie in Deutschland?
Also unabhängig von den Steuern, das ist ein wirklich signifikanter Unterschied. Es ist so, es gibt ja immer auch die statistischen Auswertungen. Europa wird dann auf 100% gesetzt, Deutschland liegt bei 107-108% vom Durchschnitt und Ungarn liegt bei 90%. So, das ist natürlich deutlich weniger, aber es ist nicht ein Bruchteil. Also es ist erheblich weniger im Durchschnitt aller Lebensmittel. In Rumänien liegt zum Beispiel bei 70. Deswegen gehen die Ungarn ja auch immer in Rumänien einkaufen und machen dort Großeinkauf. Benzin ist etwa 30 Cent günstiger beim Super. Diesel ist nur 10 Cent günstiger. Das liegt daran, dass hier Diesel teurer ist als eben Super. Und wenn man eben ganz normal einkaufen geht, dann sind die Lebensmittel, wenn sie ungarisch sind, deutlich günstiger. Also ein Kilo Kartoffeln, wenn ich das hier aus Ungarn Kartoffeln kaufe oder Zwiebeln, da bezahle ich vielleicht 40, 50 Cent so umgerechnet. Eine Milch kostet hier 60 Cent. Die Artikel, die aber aus dem Ausland kommen, die sind dann wiederum erheblich teurer. Und die reißen auch diesen Schnitt ein bisschen nach oben. Ich zahle für ein kleines Glas Nutella 4 Euro. Weil es eben, ja. Es
ist ja ungesund.
Davon ganz abgesehen, richtig. Genau.
Das soll nur teuer also, sein.
Genau. Das reißt das natürlich nach oben, aber die ungarischen Lebensmittel, die sind schon relativ günstig. Also so ein großes 1,5 Kilo Brot, das kaufst du für 1 Euro beim Bäcker. Das ist tatsächlich, also so solche Produkte, okay, wow, wie Teig- und Nudelprodukte sind mega günstig, auch im Restaurant. Wenn du ins Restaurant gehst, auch am Balaton sogar, und du nimmst, also für 10 Euro, da wirst du tatsächlich, das schaffst du gar nicht. So viel kannst du gar nicht essen mit der Hauptgerichtsspeise, so viel wie es da gibt mit den Nachtischen. Da kannst du trinken, was du willst. Das ist wirklich mega günstig.
Also was würdest du sagen, 2 Personen, wenn man sich da jetzt eine Wohnung mietet oder ein Haus mietet, was brauchst du da im Monat, wenn du jetzt eben Miete, Strom, Essen, Auto vielleicht noch?
Wenn ich miete, 700-800 Euro. Mhm. Mit allem. Wir zahlen für den Strom 10 Cent die Kilowattstunde. Also da kommt nichts zusammen.
Gott.
Gas, die Kilowattstunde liegt in Deutschland bei 4,5, hier bei 2,5 umgerechnet. Das ist ja so eine andere Einheit irgendwie. Also wir zahlen wirklich ganz, ganz wenig für Energie. Müll wird wöchentlich abgeholt, die normale 120-Liter-Tonne, und kostet vierteljährlich 5 Euro. Vierteljährlich, das sind die Müllgebühren. Mhm. Also das sind Sachen, ich zahle jetzt für mein Auto jährlich eine Versicherung von 110 Euro fürs ganze Jahr. Das sind alles so Sachen, die merkt man schon. Und die, deswegen kann ich sagen, mit zwei Personen, wenn du ganz normal mietest und sag ich jetzt mal 300 Euro Miete nimmst fürs Haus jetzt, und dann eben haben sie dann ihre Energiekosten von 100 Euro knapp, und mit 300, 400 Euro bist du gut dabei. Also wenn du mit 1000 Euro rechnest, kannst du hier sorgenfrei ohne große Einschränkungen leben. Ich habe eine Glasfaserverbindung, die hat eine ganz normale 1000 Mbit Verbindung, eben Glasfaser, und da bezahle ich unter 20 Euro für. Also das ist einfach alles merkbar günstiger.
Ja, du lebst seit 2022 jetzt fest in Ungarn. Was war in dieser Zeit, ich weiß, es ist immer schwierig, aber was war bisher der schönste Moment?
Einer der schönsten Momente war, als wir einen Boxer gekauft haben. Ich habe seit meiner Kindheit Boxer immer. Und als das ein Geschwisterpaar war und wir gesagt haben, wir können die nicht trennen, ach komm, dann nehmen wir eben einfach beide mit, weil wir einfach genug Platz haben. Das war für mich als Boxerfreund, wir hatten vorhin schon so einen kleinen Habanesen und eine Katze, aber diese zu sagen, ach, ich nehme einfach beide Hunde mit. Das war für mich einfach so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, ja, das ist jetzt tatsächlich dein Leben, was du jetzt führst, wo du solche Entscheidungen treffen kannst. Und weißt, du hast einfach die Muße, die Ruhe und den Platz. Und jedes Mal, wenn ich nach Budapest fahre und auf dem Hösek-Tere, auf dem Heldenplatz stehe, hinter mir die Andrassy-Oder mit der ungarischen Oper. Das sind für mich auch immer Momente, wo ich denke, wow, was für eine Wahnsinnsstadt.
Was vermisst du auf der anderen Seite?
Ja, meine Tochter, wie gesagt.
Genau, also abgesehen von deiner Tochter wollte ich noch anfügen.
Ich vermisse natürlich die Sicherheit, mich in meiner Muttersprache außerhalb des Kontaktes über meine Frau oder des Dorfes unterhalten zu können. Das vermisse ich. Und ich vermisse ein wenig Einkaufsmöglichkeiten von Produkten, an die ich mich gewöhnt habe. Das ist für mich auch eben tatsächlich eine Umstellung gewesen. Das mag sich albern anhören, aber ich vermisse hier dunkles Brot.
Das Brot? Brot oder Döner wahlweise?
Also das vermisse ich schon. Da muss ich ganz ehrlich sein. So. Also das ist schon eine Sache, wo ich sage, Mensch, das, ja. Und ich vermisse gute Straßen. Am Balaton kein Problem, in Budapest kein Problem. Sobald du aus den Regionen rauskommst, in so Komitate wie hier in Békés, Katastrophe teilweise. Teilweise ganz neu. Autobahnen sind alle wie geleckt, das ist Wahnsinn. Aber auf den Dörfern, wenn du das nicht weißt, du fährst über die Landstraße um eine Kurve und auf einmal hast du keine Räder mehr, weil da einfach ein Schlagloch ist. So. Und das ist so tief, wir hatten es ja wirklich, wir hatten hier Besuche und die haben angerufen, wir kommen später, wir haben uns die Achse zerlegt. Ne? Und wo seid ihr langgefahren? Ja, da und da. Ich sage, ja, hätte ich euch sagen können, dann müsst ihr aufpassen. Das ist etwas, was ich wirklich vermisse, normale Straßen.
Was würdest du sagen, was sind so die wichtigsten Tipps, die du Menschen mitgibst, die nach Ungarn auswandern wollen? Vielleicht auch so dahingehend, welche Vorstellung sollte man nicht oder welche falsche Vorstellung sollte man nicht haben, wenn man dahin auswandert?
Mein Tipp, den ich auch immer wieder gebe, wandert nicht wegen politischer Umstände nach Ungarn aus. Wandert nicht aus, weil ihr sagt, hier ist Fidesz mit Orban, der macht alles richtig und das ist mein Heiland, ich gehe nach Ungarn. Er macht für viele alles richtig und für andere eben auch natürlich nicht alles richtig, aber darum geht's nicht. Denn ich sage immer wieder, Leute, und was macht ihr, wenn hier die Regierung wechselt? Wo geht ihr dann hin? Also geht niemals wegen dieser fixen Idee, hier wäre alles besser, nach Ungarn. Wenn, dann bitte, weil das Land als solches euch zieht. Das ist für mich ein Grund, nach Ungarn zu gehen, aber bitte nicht aus politischen Gründen. Das macht keinen Sinn und es ist auch nicht so, wie man es sich immer vorstellt.
Sonst noch ein Tipp?
Ja, von vornherein eine ungarische Übersetzung sichern. Also ohne eine feste Person, die in den ersten Wochen und Monaten einfach hilft, ist der Umstieg eine Katastrophe. Auch hier gibt es Bürokratie, auch hier gibt es Formulare und hier gibt es eben nicht auf dem Amt Formulare in 18 Sprachen. Als ich bei der Sparkasse ein Konto gerichtet habe und meine Frau fragte, ob er Englisch sprechen könnte, weil ich das besser verstehe, sagte er einfach so, wieso, wir sind in Ungarn. Und hat Ungarisch weitergesprochen, der Banker. Und das ist tatsächlich hier der Fall. Also ich brauche wirklich jemanden, eine Person, die übersetzt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ein festes Einkommen mitzunehmen. Die Vorstellung, hierher zu kommen und Selbstversorger zu sein, davon zu träumen, dass ich morgens eben von den Kühen die Milch trinke, meinen eigenen Käse mache, geht genau bis zum Winter, wenn ich keine Sachen mehr eben anbauen kann. Also das funktioniert nicht. Es muss tatsächlich ein vernünftiges Einkommen, sollte da sein, um hier wirklich nachhaltig sich wohlzufühlen. Und nicht hierher kommen und einen Job suchen. Das geht nicht. Funktioniert nicht. Wird nicht funktionieren.
Wenn wir zum Ende noch ein bisschen in die Zukunft schauen, wir spulen mal 2 Jahre vor. Was denkst du, wie sieht dann dein Leben aus, beziehungsweise auch so, was für Ziele oder was für Träume hast du noch, die du dir erfüllen willst?
Also wir haben natürlich die normalen monetären Ziele, die man sich setzt. Deswegen kaufen wir auch gerade auf und investieren das Geld, weil ich eben als Selbstständiger keine Rente aus Deutschland erhalten werde. Und versuchen natürlich jetzt uns durch die Vermietung hier ein vernünftiges Standbein aufzubauen. Die zweite Sache ist, und das ist ein zweiter kleiner Traum, wir haben jetzt nochmal das Nachbargrundstück gekauft von unseren Nachbarn. Das haben wir dazu genommen. Da bauen wir gerade einen neuen Zaun. Und dann haben wir knapp 10.000 Quadratmeter Grundstück jetzt mit 2 Häusern. Und da wollen wir eben Obstbäume, wir wollen ein paar 100 Obstbäume pflanzen und wir wollen so eine Art Obstplantage haben mit Ecken, mit einer Bank und da vielleicht einen kleinen Pavillon und einfach uns bewegen können in unserem eigenen kleinen Paradies. Das ist mein Traum, den ich habe. Ob ich ihn umzusetzen vermag, weiß ich nicht. Aber das ist das, woran wir denken. Und ja, zwischendurch wuseln dann die Hunde rum, so eine kleine Übertragung von Haus am See, ne, von dem Lied. Das ist schön. Wir haben zwar keinen See, aber wir haben genug Platz.
Ja, also wer diesen Weg weiter mitverfolgen will, es gibt ja einen YouTube-Kanal auch von dir, den verlinke ich natürlich in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Wer da generell eben auch mehr über Ungarn erfahren will, über das Leben, da gibt es ja auch verschiedene Videos, auch gerade zum Hauskauf und so weiter. Also unbedingt da mal reinschauen. Und ich schätze mal, da werde ich dann auch die Obstplantage irgendwann sehen, oder?
Ich hoffe, dass sie bald zu sehen sein wird. Zurzeit sind ja die Renovierungen gerade mein Thema, aber eben tatsächlich hoffe ich, dass ich da wirklich in 1-2 Jahren was zeigen kann, ja.
Cool. Also alle Links zu dir gibt es in den Shownotes, in der Folgenbeschreibung. Lieber Mike, wir sind leider schon am Ende. Ich bedanke mich sehr für das interessante, unterhaltsame Gespräch. Ich glaube, wir haben da nochmal ganz neue Eindrücke gewonnen. Es gibt ja zwar schon eine Ungarn-Folge, ich freue mich aber sehr jetzt über diese zweite Perspektive, weil es ist ja immer eben jeder Auswanderer, jede Auswanderin sieht das Land natürlich auch anders. Deswegen vielen Dank für deine Perspektive.
Sehr gerne.
Und dir und euch alles Gute.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Und danke für den Podcast. Das ist tatsächlich eine schöne Erweiterung. Für mich auch, also nicht nur für Ungarn, sondern auch jetzt alleine der letzte Italien-Podcast von der Insel aus Sizilien. Der war für mich schon so eine Art von wow, interessante Einblicke. Und ja, mach weiter so. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für das nette Lob. Das war Mike Uhlig, der im Frühjahr 2021 nach Ungarn auswanderte und dort richtig glücklich mit seiner Frau lebt. Die Bilder findest du wie immer auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Schau da also mal rein, wie es aussieht, da wo Mike lebt. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann empfiehl Einfach Aussteigen unbedingt weiter, denn die Episoden hier, die werden in erster Linie gefunden, weil sie empfohlen werden, also von vielen Hörerinnen und Hörern, die das tun. Herzlichen Dank an dieser Stelle. So viel von mir für diese Woche. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche dann mit einer neuen Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao.